Gottesdienst war im Anschluss an die Einsegnung der Konfirmanden dann auch Abendmahl im Gottesdienst. Und relativ große Kirche, wir saßen nicht so ganz günstig, irgendwie so halb hinter so einem Pfosten in der Kirche. Ich habe das gar nicht so mitgekriegt. Und so ein Gottesdienst für Vierjährige ist ja auch lang, manchmal auch ein bisschen weilig vielleicht. Aber plötzlich merke ich, da vorne passiert irgendwas. Irgendwas ist anders, die Leute kommen auf einmal in Bewegung, die stehen auf und da wird irgendwas verteilt vorne. Und dann geht meine Mutter, steht auf, geht nach vorne. Ja, und wie das so ist, kleine Jungs, die haben ja immer Hunger. Habe ich ihr noch hinterhergerufen, bring mir auch so ein Plätzchen mit. Das war das Erste, womit ich mich ans Abendmahl erinnert habe. Aber Abendmahl ist ja auch wirklich schwer zu verstehen. Also ich weiß nicht, der Name alleine ist ja schon etwas gewöhnungsbedürftig. Also jetzt, wir nennen es ja Abendmahl. Meine Oma, die war in der Versammlung und die haben sich dann ja immer morgens zum Brotbrechen getroffen. Kann man ja so oder so verstehen. Also auch ein bisschen spannend von der Beschreibung her. Aber auch Abendmahl. Ja, Abendessen, das haben wir alle, aber ich weiß nicht, wenn ihr euch abends zusammensetzt, dass ihr dann jetzt sagt, jetzt kommt, wir haben jetzt Abendmahl. Aber ist ja eigentlich nichts anderes, abends mal was zu essen, aber wir essen ja nicht abends, sondern wir haben Gottesdienst morgens, wenn wir Abendmahl feiern und Mahl, da stelle ich mir ein bisschen mehr drunter vor, als nur so ein Bröckchen Brot und so ein bisschen Saft. Eher vielleicht so was Üppiges, wie das eigentliche Passahmahl gewesen ist. Und Abendmahl hat schon durch die Jahrhunderte zur Verwirrung gesorgt. Im Mittelalter, als die Gottesdienste noch auf Latein gehalten worden sind, dann ist vom Abendmahl her der bis heute gebräuchliche Begriff Hokuspokus entwickelt worden. Der Priester stand vorne, hat dann da irgendwas zelebriert, die Leute saßen, da haben ja eh nichts verstanden. Und dann hat er irgendwann gesagt, hoc est inem corpus meum, das ist mein Leib. Ja, was versteht man da? Hoc est Hokuspokus. Und irgendwas mit dieser Wandlung, was auch immer damals da gedacht wurde, was passiert ist, so schnell wird dann aus dem Abendmahl vielleicht irgendwie was Magisches. Ja, was ist es denn jetzt mit dem Abendmahl? Was hat es denn mit dem auf sich? Warum hat das Abendmahl so eine besondere Stellung im Gottesdienst? Was bedeutet das Abendmahl eigentlich für dich, für mich, für uns als Gemeinde? Und wenn wir über Gottesdienst nachdenken, dann gehört es ja auch mit dazu, dass wir über einzelne Elemente des Gottesdienstes nachdenken. Und das Abendmahl ist ein zentrales Gottesdienstelement, auch wenn wir nicht jedes Mal im Gottesdienst Abendmahl feiern, auch jetzt heute nicht, obwohl es ums Abendmahl geht, nicht Abendmahl feiern, sondern nächste Woche Abendmahl feiern. Aber trotzdem hilft es uns auch, mehr über den Gottesdienst zu verstehen. Denn das, was für Abendmahl gilt und auch die Bedeutung des Abendmahls, vieles davon spiegelt sich auch im ganz normalen Gottesdienst wider und vieles davon soll im Gottesdienst Ausdruck finden. Und wir werfen jetzt dazu einen Blick in die Bibel, genauer gesagt in den 1. Korintherbrief und ich lese uns den Predigttext 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 34. Und da schreibt Paulus an die Korinther. Es gibt noch eine Sache, in der ich Anordnung treffen muss, und diesmal handelt es sich um etwas, wofür ich euch nicht loben kann. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften nämlich so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern ihr schadet. Ich habe, um damit zu beginnen, gehört, dass ihr euch, wenn ihr als Gemeinde zusammenkommt, in Gruppen aufspaltet, und zumindest teilweise glaube ich das auch. So wie es bei euch steht, muss es ja zu Spaltungen kommen. Nur dann wird sichtbar, wer von euch im Glauben bewährt ist. Wie sieht es denn nun aus bei euren Zusammenkünften? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Überfluss isst und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Ihr wisst doch, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte: Das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte: dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Wer daher auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen, und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Was bedeutet das konkret, liebe Geschwister? Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, soll er zu Hause essen. Dann werdet ihr nicht durch eure Zusammenkünfte das Gericht Gottes über euch bringen. Alles Weitere werde ich regeln, wenn ich komme. Paulus gibt wichtige Hinweise für die Gestaltung von Gottesdiensten in Korinth und er geht ja nicht nur auf das Abendmahl ein, sondern da kommen ja noch ganz andere Hinweise, auch im folgenden Kapitel, wo es um den Umgang mit den Gaben und das Miteinander in der Gemeinde geht. Aber hier jetzt zunächst einmal eben dieses Thema Abendmahl. Und wie schon gesagt, wir können vom Abendmahl auch für unsere grundsätzlichen normalen Gottesdienste einiges lernen. Und drei Aspekte sind mir dabei wichtig und auf die legt Paulus hier auch einen Schwerpunkt. Das erste ist, das Abendmahl ist ein Auftrag von Jesus. Das Abendmahl gehört ja schon von Beginn an in das Gemeindeleben hinein. Wenn es um Gemeinde geht, dann wird ja oftmals dieser Vers zitiert aus Apostelgeschichte 2, Vers 42, wo die erste Gemeinde in Jerusalem beschrieben wird. Und das, was die Gemeinde ausmacht, sind unterschiedliche Elemente. Sie blieben beständig bei der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Gebet und beim Brechen des Brotes. Also auch Abendmahl feiern gehören von Anfang an in die Gemeinden mit hinein, denn es ist der Auftrag, den Jesus ja weitergibt. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Denkt daran, wenn ihr das feiert, wenn ihr es feiern werdet, das, was ich euch gesagt habe, was Jesus den Jüngern, die beim ersten Abendmahl dabei waren, weitergegeben hat. Und auch Paulus beruft sich ja hier in den Anweisungen genau darauf, ich gebe das weiter, was ich empfangen habe und was ich euch gelehrt habe. Und dann kommen in der Mitte des Abschnitts die Einsetzungsworte mit der Erinnerung an das, wie es beim ersten Mal gewesen ist. Und Jesus hat diese Feier ja nicht ohne Grund eingesetzt. Nicht einfach so, weil ihm da bei dem letzten Mal, mit dem letzten Essen mit seinen Freunden nichts Besseres eingefallen ist. Um Gemeinschaft zu stiften, braucht es ja nicht unbedingt ein Essen. Auch wenn wir alle wissen, dass natürlich miteinander mit Essen besonders gut funktioniert. Das ist ja immer noch mal irgendwie was anderes, wenn ich mit Leuten zusammen am Tisch sitze, als wenn ich einfach nur so zusammenkomme, miteinander essen, miteinander trinken. Da ist noch mal, vielleicht ist alles ein bisschen lockerer und ungezwungener. Und auch wir haben das ja in der Gemeinde schon erlebt, auch wenn wir über Miteinander und Gemeinschaft nachdenken, zu sagen, warum nicht dann mal eine herbstliche Suppe oder herbstliche Suppen austauschen oder Nudelbuffet oder Osterfrühstück oder was auch immer es ist, weil zusammen essen auch Gemeinschaft stiftet und mehr macht. Aber das Besondere bei diesem Abendmahl ist ja, dass Jesus eben etwas ändert. Dass es nicht das normale, der normale Ablauf des Passamahls ist, sondern, wie Silke es eben auch schon erklärt hat oder auch vorgestellt hat, dass Jesus entscheidende Punkte noch einmal verändert. Dass Jesus ausbricht aus der normalen Liturgie und er deutlich macht, ich gebe mich für euch. Ich gebe mich aus Liebe. Es geht nicht mehr um das Lamm, was die Israeliten als Erinnerung an das erste Passafest in Ägypten immer noch gegessen haben. Da, wo sie das Lamm geschlachtet haben, sich das Blut an die Pfosten der Türen gestrichen haben, damit der Todesengel Gottes vorbeigeht bei dieser letzten Plage in Ägypten. Und daran erinnern sie sich bei jedem Passalamm. Und Jesus sagt, dieses Lamm ist eigentlich auch nur eine Erinnerung an das eigentlich wirkliche Lamm, an das wirkliche Opfer, an den, der nicht nur an einer Nacht befreit, sondern der, der das ganze Leben verändert und befreit. Mein Leib, der für euch geopfert wird, den neue Bund besiegelt im Blut. Hier beginnt was Neues, etwas Großes wird erkennbar. Die Liebe von Jesus ist anders als unsere menschliche Liebe. Er liebt hingebungsvoll, ohne Hintergedanken, ohne Bedingungen. Er gibt sich für uns. Und Jesus gibt sich hin, ohne zu wissen, was wir für eine Antwort darauf geben. Wie wir darauf reagieren, was er für uns getan hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euer Handy zur Hand nehmt und irgendjemand anschreibt, weil ihr irgendwas Wichtiges wissen wollt und dann bei WhatsApp oder keine Ahnung, in der Gemeinde-App oder wo auch immer eine Nachricht tippt und dann sieht man ja vielleicht sogar schon, die andere Person hat es gelesen, zwei blaue Haken und dann ist Funkstille. Das ist ja immerhin schon mal das Gute, man weiß schon mal, die Leute haben es gelesen. In der Vergangenheit, ich hätte beinahe gesagt, in der Antike, als wir noch Briefe geschickt haben, da wusste man das ja nicht, denn man hat da jetzt irgendwie so ein Einschreiben aufgegeben mit Sendungsverfolgung und so weiter und sich dafür mehr oder weniger fast verschuldet, weil die Post das ja sich teuer bezahlen lässt. Aber dann ist ja immer die Frage, wann kommt denn jetzt die Antwort? Ist das angekommen? Keine Ahnung, eine Bewerbung weggeschickt, ist die denn bei dem Unternehmen angekommen? Irgendwelche wichtigen Unterlagen, hat denn die Behörde das bekommen? Kriege ich jetzt einen auf den Deckel und so weiter und so fort? Das ärgert einen doch, wenn man keine Antwort kriegt. Und wenn wir es jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter uns vorstellen, du hast dich frisch verliebt, denken wir nochmal zurück, wie das vielleicht so war, wenn man das schon mal so erlebt hat, und dann möchtest du der Angebeteten einen Liebesbrief schreiben. Jetzt nicht nur so, willst du mit mir gehen, ja, nein, vielleicht, ich will Kekse, sondern einfach, du schreibst dir, ja, ich liebe dich und nichts kommt zurück. Keine Antwort. Oder vielleicht bist du schon einen Schritt weiter und du hast den großen Tag schon geplant und du fällst als Mann auf die Knie vor der Frau. Willst du mich heiraten? Nichts. Oder vielleicht, da muss ich erst mal überlegen. Weiß nicht. Stille. Das wäre nicht so das, was wir uns erwünschen würden. Das wäre nicht so das Traumhafte. Aber Jesus geht noch viel mehr aufs Ganze. Er spricht nicht nur von Liebe, er schreibt nicht nur davon. Er zeigt die Liebe. Ich bin bereit, bis in den Tod zu gehen für euch. Und jetzt seid ihr dran. Wie reagierst du darauf, auf dieses Geschenk? Er wünscht sich eine Reaktion für uns. Und damit uns diese Liebe vor Augen geführt wird, damit wir uns daran erinnern, deswegen setzt Jesus das Abendmahl in dieser besonderen Art und Weise ein. Wir können nicht jede Woche oder wann immer wir Abendmahl feiern, Jesus hier vorne ans Kreuz nageln. Das will auch keiner sehen. Aber wir können uns daran erinnern, was er damals vor 2000 Jahren für uns getan hat. Dass sein Leib aufgebrochen wurde, wie das Brot, was gebrochen wird. Dass sein Blut vergossen worden ist und deswegen wir auch den Traubensaft oder Wein oder was auch immer wir für ein rotes Getränk haben, was uns daran erinnert. Wir werden damit hineingenommen. Es ist Erinnerung und es ist tiefgreifender, als wenn wir uns nur darüber unterhalten. Schmecken und sehen, erleben. In uns aufnehmen, mit allen Sinnen dabei sein. Und das ist etwas, was nicht nur für das Abendmahl gilt, sondern der ganze Gottesdienst hat ja genau dieses Ziel. Das Abendmahl macht das natürlich besonders, aber an sich soll der ganze Gottesdienst ja dazu dienen, dass wir mehr von Gott verstehen, dass wir seine Botschaft besser verstehen. Deswegen richten wir uns an ihn aus, richten uns auf ihn aus, beginnen in seinem Namen diesen Gottesdienst. Wir beten, wir hören auf sein Wort, wir antworten darauf. Wir haben Zeiten, wo wir Sünden bekennen können. Das mag immer mal unterschiedlich aussehen, aber wo wir uns auch selbst reflektieren, wo wir uns prüfen können, wo wir ihn anbeten und dann zum Schluss gehen wir, werden wieder hinausgesendet in den Alltag und gehen mit seinem Segen in den Alltag, der auf uns wartet. Das Abendmahl, ein besonderer Beitrag, aber eben auch der Gottesdienst grundsätzlich, soll die Botschaft in der gesamten Gestaltung erlebbar, erfahrbar, erkennbar werden lassen und eben auch mit unterschiedlichen Sinnen ansprechen. Paulus sagt ja, wenn ihr hier auf das Abendmahl eingeht, das Abendmahl ist Verkündigung. Ihr verkündigt den Tod unseres Herrn. Und das ist zum einen Dienst für die Gemeinde, weil wir es uns gegenseitig zusagen, weil wir es uns gegenseitig vorleben, weil uns klar wird, was die Grundlage dafür lebt, dass wir überhaupt zusammenkommen können als unterschiedliche Menschen. Aber es ist eben auch Verkündigung nach außen. wenn jetzt jemand reinkommt, der bisher noch nicht hier war, wenn jemand reinkommt oder vielleicht zufällig jetzt hier hinten vorbeigeht, weil er spazieren gehen will oder es überhaupt erlebt, da ist irgendetwas, was da gefeiert wird. Was ist denn das? Um was geht's denn da? Jesus geopfert für uns. Und wir sagen es uns dann ja auch zu. Christi Leib für dich gegeben, für dich gebrochen. Christi Blut für dich vergossen. Das Abendmahl ist mehr als ein einfaches Essen. Und wir erfüllen den Auftrag von Jesus, wenn wir es feiern. Seine Liebe erlebbar und erfahrbar. Und eben nicht nur im Abendmahl, sondern auch im Gottesdienst, im gesamten Ablauf. Und schauen wir nochmal genauer in diesen Text, dann merken wir noch einen zweiten Aspekt, den Paulus uns hier zum Abendmahl, aber letztendlich dann auch über den Gottesdienst sagt. Eine Stärkung für die Gemeinde. Ich vermute, die Korinther waren nicht so besonders begeistert, als sie diesen Brief von Paulus bekommen haben, denn der ist jetzt ja nicht so ein Kuschelschreiben. Paulus geht ja relativ hart mit den Korinthern ins Gericht und sagt ihnen ja gleich am Anfang, also Lob gibt es heute wenig, ihr verhaltet euch auch nicht wirklich lobenswürdig und wenn ich an das Abendmahl denke, fällt mir erst recht nichts ein, was ich noch positiv erwähnen soll. Ihr verhaltet euch bei euren Zusammenkünften so, dass es die Gemeinde nicht fördert, sondern schadet. Und für Paulus ist das einer der Richtwerte, einer der Grundwerte, von dem er spricht, wenn er über Gottesdienst nachdenkt. Das sagt er hier beim Abendmahl und dann auch später im weiteren Verlauf, wo es auch um das ganze Thema der Gaben des Heiligen Geistes geht, sagt Paulus ja auch immer wieder, da geht es nicht um einzelne Leute, es geht darum, dass die Gemeinde aufgebaut wird, dass die Gemeinde gestärkt wird, dass es dem Miteinander dient. Und eben auch hier das Abendmahl, das ist der Richtwert für Gemeinde. Wird Gemeinde aufgebaut, gestärkt, fördert es das Miteinander oder eben nicht? Und in Korinth muss Paulus feststellen, das Abendmahl, wie es die Korinther feiern, tut eben genau das nicht. Statt Gemeinschaft zu feiern, Gemeinschaft zu erleben, spaltet sich die Gemeinde über das Abendmahl nur auf. Und das entspricht nicht dem Bild vom Körper, vom Leib Christi, den Paulus da im Blick hat. Das, was die Gemeinde auf der Welt repräsentieren, darstellen soll. Das Abendmahl ist keine private Mahlzeit, deswegen feiern wir es ja auch nicht alleine, sondern feiern es als Gemeinde, feiern es miteinander. Und das Abendmahl ist auch keine Mahlzeit, mit dem wir uns die Bäuche vollhauen. Und ist ja irgendwie auch logisch, also da greift jetzt ja keiner mit der Hand zu und räumt den Teller einmal komplett leer. Das kriegen wir ja in der Regel noch hin vom Verhalten her. Und hier liegt aber das Problem in Korinth. Die einen haben so viel zu essen beim Abendmahl, dass sie gar nicht wissen, wo das noch hin soll. Und die anderen sitzen da und kriegen vielleicht nur noch die Krümel ab. Dass das nicht unbedingt positiv sich auf die Gemeinschaft ausgewirkt hat, kein Wunder. Und das klingt für unsere Ohren vielleicht komisch, weil wir uns denken, wie kann denn das sein? Wir kommen doch hier alle gleichzeitig zusammen, dann geht der Teller durch und da kriegen doch alle das Gleiche ab. Nun war in Korinth es ja noch so, wie in den ersten Gemeinden generell, der Sonntag war ja kein Feiertag. Da waren Leute auf der Arbeit. Die haben sich vielleicht vorher schon mal getroffen, sind zusammengekommen, haben morgens schon mal das Morgenlob angestimmt, dann sind die mal wieder arbeiten gegangen. Manche mussten nach Hause, mussten die Tiere füttern, mussten vielleicht zu Hause sonst noch was im Haushalt machen. Dann kamen sie wieder hin und her, also ein relatives Durcheinander. Und dann hatten manche eben schon gegessen und die anderen kamen gerade so angehetzt und hatten noch nichts gegessen. Waren total hungrig, denen hing der Magen sonst wo. Und dann kommen die da hin und die ersten sitzen da schon. Und sind völlig überfüllt. Das ist nicht gemeinschaftsförderlich. Die sozialen Spannungen werden deutlich. Paulus sagt, die Reichen, ihr könnt euch nicht einfach ein üppiges Mahl gönnen, während die Armen nichts abbekommen. Denkt an das Ganze. Ist euch die Gemeinde Gottes, bedeutet sie euch so wenig, dass das euch nichts ausmacht, die einen bloßzustellen, die nichts haben? Die Gemeinschaft wird nicht gestärkt, was aber ja gerade der Sinn auch im Abendmahl ist, mitzukriegen, das ist für uns alle und zwar für uns alle gleich. Gottes Liebe gilt uns allen, ganz egal wer wir sind, ganz egal welche Stellung wir haben, ganz egal welche Vorbildung, ganz egal welchen Kontostand, das gilt für uns. Beim Abendmahl ist kein Platz für Rangstreitigkeiten oder irgendwelche Überheblichkeiten. Bei Gott sitzen wir alle im gleichen Boot. Jesus starb für uns alle, für dich und für mich, ganz egal, wer wir sind, ganz egal, was wir uns bisher geleistet haben, Ganz egal, ob wir jung oder alt sind, ganz egal, ob wir lange glauben oder erst kurz, er stirbt für uns alle. Als Menschen machen wir ja gerne mal die Unterschiede und überlegen dann, wer sind denn jetzt die wichtigeren Leute, wer sind die angenehmen Leute, wer liegt mir vielleicht auch von der Persönlichkeit her näher? Und wenn wir über Gemeinde nachdenken, merken wir, dass das nicht immer nur die Leute sind, die uns jetzt vielleicht von vornherein gleich ganz so toll liegen würden. Es ist ja einfach nur mal so, wo Menschen zusammenkommen, das passt nicht immer. Und wenn es nur ist, weil man sehr ähnlich ist und sich dann gegenseitig beweisen muss, wer ist denn jetzt von den ähnlichen Leuten der Bessere, im Ähnlichen noch besser als der andere, oder aber weil man so unterschiedlich ist, dass wir überhaupt nicht miteinander klarkommen können, dass man einfach sagt, wie kann das denn sein, wenn alle doch so sein müssen wie ich, wie passt denn dann der Baum da drüben noch dazu? Oder so. Gemeinschaft ist spannend und herausfordernd, aber Gemeinde lebt ja davon, von dieser Unterschiedlichkeit. Und Jesus schweißt uns zusammen, ganz egal, ob das unsere ersten Sympathien sind, die wir hier kennen, er schweißt uns zusammen. Seine Liebe macht eins aus uns. Er gibt seinen Leib für uns, damit wir Teil seines Leibes, seines Körpers, der Gemeinde werden können. Und da geht es um gegenseitige Anteilnahme, Annahme, Rücksichtnahme. Und Paulus gibt ja diesen konkreten Rat an die Korinther: Wenn ihr zusammenkommt, um miteinander zu essen, das Mahl des Herrn zu feiern, dann nehmt aufeinander Rücksicht und wartet, bis alle da sind. Und wenn jemand so hungrig ist, dass er nicht warten kann, dann soll er zu Hause essen. Also eben, überleg dir, musst du mit knurrendem Magen zum Abendmahl kommen, wenn du denkst, dass dich das satt machen soll, dann ess doch vorher, damit du bereit bist, auch auf die anderen zu warten, die noch kommen. Nimm Rücksicht, auch wenn jemand noch später kommt. Beim Abendmahl geht es nicht um meinen Vorteil, nicht um mein Bild. Es geht um Jesus und sein Bild, sein Geschenk, seine Gabe, seine Gemeinde. Und deswegen feiern wir ja auch in der Gemeinde Abendmahl, um uns das als Gemeinde vor Augen zu führen und zu verstehen. Um miteinander das zu erleben, um das miteinander zu stärken und zu vertiefen. Und auch hier merken wir, dass das ja sowohl für das Abendmahl als auch für den Gottesdienst insgesamt gilt. Es geht im Gottesdienst nicht zuerst um mich, sondern um Jesus. Dass er erlebbar wird, dass er Menschen erreichen kann. Und wir haben, als wir das letzte Mal über Gottesdienst nachgedacht haben, ja schon davon gehört, dass wir eben auch den anderen in den Blick nehmen, in diesem Denken und diesem Wissen und dieser Herzenseinstellung in den Gottesdienst kommen. Es kann sein, dass es der anderen Person dient, selbst wenn ich es gerade nicht verstehe. Wenn das vielleicht nicht mein favorisiertes Element im Gottesdienst ist, wenn nicht mein Lieblingslied gesungen wird. Es dient dem Ganzen, und das in den Blick zu nehmen. Der Gottesdienst muss nicht zuerst mir dienen, sondern der ganzen Gemeinde. Und das Abendmahl eben auch, weil es nicht nur mich stärken soll, was es natürlich tut, weil es mir persönlich was bedeutet, aber vor allen Dingen, weil es die Gemeinde als Ganzes stärken soll. Und dann nennt Paulus noch einen dritten Aspekt zum Thema Abendmahl, und das ist sicherlich der herausforderndste, nämlich das Abendmahl, die Prüfung für mich selbst, für uns selbst ist. Abendmahl stellt uns ja immer wieder auf die Probe. Paulus nennt diese Probe als Grundvoraussetzung und schreibt, deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann von dem Brot essen und aus dem Becher trinken, denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Und auch hier nimmt Paulus kein Blatt vor den Mund oder wirft mit Wattebällchen, sondern er geht aufs Ganze und wird sehr deutlich zu den Korinthern. Aber das sind harte Worte mit einem Grund. Denn es geht Paulus ja um die Frage, nicht zuerst, wie sieht es mit dem Abendmahl aus, sondern wie sieht es denn mit dir und Jesus aus, der hinter dem Abendmahl steht? Wie gehst du mit dem um, was Jesus dir schenkt? Mit dem Leib Christi, was bedeutet das? Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass wir ja bei Leib Christi eben an zwei Dinge denken können. Auf der einen Seite eben die Frage, wie gehe ich mit Jesus um und dem, was er geschenkt hat, das, was er am Kreuz für uns getan hat, wie gehe ich damit um? Aber auf der anderen Seite genauso auch, wie gehe ich mit dem Leib Christi als Bild für die Gemeinde um? Welche Bedeutung hat Gemeinde für mich? Wie stelle ich mich zur Gemeinde? Wird mir das, was Jesus schenkt, so billig, weil ich es einfach schon so oft gehört habe, dass ich gar nicht drüber nachdenke, was das heißt? Bin ich bereit, die Vergebung, die ich von Jesus empfange, auch weiterzugeben, weiterzuleben, diese Liebe nicht nur für mich zu bunkern, sondern auch an die anderen, die hier sind und auch noch an die Menschen über die Gemeindegrenzen hinaus weiterzugeben? Oder geht es am Ende doch nur um mich? Und Paulus sagt, unwürdig Abendmahl feiern bleibt nicht ohne Konsequenz. Er spricht davon, dass man sich das Gericht Gottes zuzieht und nennt im nächsten Vers, das ist der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Und es ist wichtig an dieser Stelle, und das will ich heute Morgen auch betonen, Paulus sagt hier nicht, jede Krankheit, jedes Leid ist Gericht Gottes. Nicht jede Krankheit ist Gericht Gottes. Nicht jedes Leiden, was wir haben, nicht jede Not, in der wir stecken, nicht jede Herausforderung ist Gericht Gottes. Das wäre die falsche Ableitung aus diesem Vers und es würde uns verzweifeln lassen in einer Welt, in der wir leben, wo wir täglich mit Krankheiten und mit Tod konfrontiert sind. Und gleichzeitig muss uns bewusst sein, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, der Gericht übt, und die Auswirkungen davon manchmal mehr als drastisch sind und wir sie mit unserem menschlichen Verstand auch nicht begreifen können. Und Gott tut das oftmals ganz besonders in den Momenten, wo es so Abschnittswechsel in der Geschichte, seiner Geschichte mit den Menschen sind. Es gibt einzelne Beispiele in der Bibel, wo wir mit offenem Mund stehen bleiben und es nicht begreifen, warum das so ist. Denken wir an die Apostelgeschichte. Die junge Gemeinde. Und da wird geschildert, wie toll das alles ist. Und man denkt, ein Herz und eine Seele, das müsste die Überschrift über der Gemeinde sein. Und dann wird noch betont. Und sie teilten alles miteinander. Und sie hatten alles. Und wer einen Acker verkauft hat, der verkauft den und gibt das Geld in die Gemeinde. Und dann wird uns dieses Ehepaar vorgestellt. Hananias und Sapphira. Auch sie haben einen Acker verkauft. Und dann merken sie auf einmal, der Berg an Geld ist ganz schön groß. Es wäre doch schön, wenn wir einen Teil für uns behalten würden. Und dann geben wir nur die Hälfte und sagen zu Petrus, das heißt alles, was wir dafür bekommen haben. Und sie tun das und sie bezahlen beide mit ihrem Leben. Und ich glaube, Hananias und Sapphira waren nicht die einzigen, die ein geiziges Herz gehabt haben. Wenn Gott jeden geizigen Menschen so behandeln würde wie Hananias und Sapphira, dann wäre es ziemlich leer auf dieser Welt. Aber es war ein entscheidender Moment am Anfang der Gemeinde, wo Gott seine Heiligkeit nochmal sehr deutlich klargestellt hat. Und wir sehen solche Beispiele auch, als die Stiftshütte gebaut worden ist. Wir sehen das bei der Einnahme vom Land Kanaan mit Achan. Wir sehen dieses Beispiel, als dieser eine junge Mann, der die Bundeslade bewachen will, dass sie nicht runterfällt und dahin greift und Gottes Heiligkeitsgrenze überschreitet. Gott übt manchmal Gericht. Und wir verstehen es nicht. Und Paulus fordert deswegen zur konkreten Prüfung auf. Jeder schaue in sein Leben, jeder prüfe seine eigenen Motive. Und auch das ist ein guter Hinweis, denn wie oft stehe ich ja in der Gefahr, wenn es ums Prüfen geht, dass ich mir überlege, Max Mustermann, der hier auch in der Gemeinde sitzt, in der dritten Reihe vorne links, der müsste sich doch jetzt mal dringend prüfen. Also wenn ich an den denke, da könnte ich aber so eine lange Liste von Sachen aufzählen, warum der jetzt nicht zum Abendmahl gehen könnte oder das nicht angemessen wäre. Also wirklich. Und Max Mustermann denkt über, weiß nicht, wie heißt die Frau von Max Mustermann? Erika Mustermann, die sitzt ganz hinten in der Ecke und die hat auch sich überlegt, wie sieht es denn eigentlich auf der anderen Seite? Also wir prüfen ja gerne die anderen, bevor wir uns selber prüfen. Gemeinde ist aber nichts, wo wir die anderen zuerst prüfen, sondern zunächst bin ich da auch dran. Wie sieht es bei mir und bei Jesus aus? Jesus, der im Mittelpunkt für die Gemeinde steht, Jesus, weil er alles für uns gegeben hat, weil er alles schenkt. Weil er die Vergebung gibt, aus der wir alle leben. Und ja, auch Max Mustermann und Erika Mustermann, aber zuallererst ich. Zuallererst ich, in dem Wissen, dass wir zu allem fähig sind, in dem Wissen, dass wir uns nicht irgendwie besser herausstellen müssen, sondern dass wir wirklich zu allem fähig sein könnten. Und ich finde das so ehrlich, wenn ich an das erste Abendmahl denke und mir diesen Jüngerkreis angucke. Jesus setzt das Abendmahl ein und dann sagt er ja, einer von euch wird mich verraten. Und die Jünger sagen, bin ich es? Da fängt nicht an, dass Petrus auf Johannes zeigt und Johannes auf Jakobus und Jakobus auf Matthäus und so weiter. Sie halten sich alle für so sündig, dass sie davon ausgehen, wir alle könnten der Verräter sein. Da ist keine Selbstdarstellung, keine Überheblichkeit. Selbst bei einem wie Petrus, der sonst immer der ist, der weiß, alles besser weiß. Sie halten sich alle als potenzielle Verräter. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir das genauso sagen, dass unser selbstsüchtiges Herz, der Egoismus in unserem Leben, der ja auch nur Ausdruck davon ist, dass unsere Beziehung von Gott belastet und getrennt ist in unserem Urzustand, dass das uns zu allem fähig macht. Und was für ein Segen Gottes ist, ist, dass er die Hand auf unser Herz hält und dass nicht alles da rauskommt, was in unserem Herz angelegt ist. Wir wären auch würdig dazu, Verräter zu sein. Möchte ich also das, was Jesus für mich getan hat, annehmen? Möchte ich das für mich in Empfang nehmen? Dann hat das Auswirkungen für mein weiteres Leben. Dann kann ich nicht so weitermachen wie bisher. Dann muss ich irgendwie etwas ändern. Dann bin ich beauftragt, Liebe weiterzugeben, weil sie nicht exklusiv für mich alleine ist, sondern weil sie allen Menschen gilt. Jedem angeboten und jeder hat es nötig. Und einen Hinweis zum Prüfen möchte ich noch dazugeben. Denn diese Sorge davor, unwürdig zum Abendmahl zu kommen, hat in manchen Gemeinden ganz komische Blüten getragen. Mir hat mal jemand davon erzählt, ist keine Gemeinde hier in der Region, ist ein bisschen weiter weg. In der Gemeinde war es üblich, dass nur einmal im Jahr Abendmahl gefeiert worden ist. Und dann war es immer so, dass der Prediger dann, wenn Abendmahl dran war, so eine richtig feurige Gerichtspredigt gehalten hat. So die allerhärtesten Rachepsalmen oder keine Ahnung, Prophetentexte rausgepackt. Und dann wurde zum Schluss gesagt, prüft euch selbst, wer würdig ist, zum Abendmahl zu kommen, der kommt. Da ist keiner nach vorne gegangen. Und dann ist das Abendmahl eingepackt worden, alles was vorbereitet war, und dann war die Abendmahlsgelegenheit für dieses Jahr vorbei. Das ist nicht das, was Abendmahl für uns ausmacht. Grundsätzlich wäre keiner von uns würdig, zum Abendmahl zu kommen. Keiner von uns hätte das verdient, hierher zu kommen. Wir hätten alle genug getan, um nicht zu gehen. Aber wir dürfen zum Abendmahl kommen und wir dürfen zu Jesus kommen, wie wir es vorhin gesungen haben. Mutig komme ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein. Du nennst mich ganz dein. Jesus macht uns würdig. Er bereitet uns darauf vor. Er schafft den Weg, dass wir zum Abendmahl kommen müssen. Wenn ich bereit bin, mir das in die Hände legen zu lassen, dieses Geschenk geben zu lassen, zu sagen, Jesus, ich nehme das an, ich will daraus leben. Wenn ich bereit bin, Dinge loszulassen, die in meinem Leben sind, die ich erkannt habe im Prüfen, und wir werden immer wieder neue Dinge feststellen, die da in unserem Leben sind, aber sage, Jesus, ich gebe es dir, füll du mein Leben, dann macht er uns würdig und bereit, zum Abendmahl zu kommen. Und natürlich, es kann aber auch anders sein. Es kann auch sein, dass ich sage, da ist diese eine Sünde im Leben, die will ich nicht aufgeben. Da klammere ich mich dran fest, weil ich glaube, das brauche ich. Wenn ich nicht bereit bin, Vergebung weiterzugeben, wenn ich nicht bereit bin, Liebe weiterzuschenken, wenn ich damit eigentlich sage, Jesus, ich brauche dich gar nicht, dann ist das was anderes. Es geht also um die eigenen Motive und das Prüfen. Was treibt mich an? Und ich glaube, dass wenn wir bereit sind, wirklich aus dem zu leben, was Jesus uns gibt und erkennen, wo wir die nötig haben, dann kann das Abendmahl uns eine unglaublich großartige Hilfe sein, noch mehr zu verstehen, was Jesus für uns getan hat. Seine Botschaft, die beste Botschaft, das Evangelium noch tiefer zu begreifen. Ja, ich bin in mir selbst sündiger, als ich jemals gedacht habe. Aber ich bin in Jesus geliebter, als ich das jemals hätte hoffen können. Ich bin so sündig, dass Jesus ans Kreuz gehen musste. Aber ich bin so geliebt, dass er das für mich getan hat. Ich bin so geliebt von ihm. Und daraus kann ich leben. Ganz egal, wer ich bin, ganz egal, was ich gemacht habe, diese Liebe, sie gilt mir jeden Tag neu. Und dann wird das Abendmahl keine magische Feier, keine Feier, die aus der Feier heraus uns vergibt. Es ist immer noch ein Erinnerungsmahl. Und es ist nur Brot. Und es ist nur Saft. Aber es führt uns etwas Tiefes vor Augen, eine viel tiefere Wahrheit, als das, was in diesen scheinbar so ganz normalen Nahrungsmitteln drin liegt. Eine Feier, die uns staunen lässt über Gottes große Liebe. Weil in dieser Feier uns der vorgestellt wird, der uns über alles liebt. Die Liebe in Person. Und das Abendmahl ist ein besonderes Element des Gottesdienstes. Aber letztendlich soll alles, was im Gottesdienst geschieht, genau dazu dienen, dass wir uns selber prüfen, dass wir uns selbst hinterfragen, wie sieht es zwischen mir und zwischen Jesus aus. Und dass wir Jesus neu erkennen, durch die Lieder, durch die Predigt, durch Gebete, durch Lesungen, durch Moderation, durch das Miteinander von Menschen. Dass die Gemeinschaft dadurch gestärkt wird. Wir kommen hier zusammen, um Abendmahl zu feiern, aber vor allen Dingen auch, um Gottesdienst zu feiern, weil Jesus uns dazu einlädt und weil Gemeinschaft und Miteinander auch ein Auftrag ist, den er uns gibt. Das Abendmahl und der Gottesdienst untrennbar miteinander verbunden. Amen. Ich bete noch mit uns. Jesus, und wir danken dir dafür, dass wir deine Botschaft haben und das erkennen können, wie sehr du uns liebst und wer du für uns bist, was du für uns getan hast, dass wir diese Botschaft haben und sie hören und lesen können. Aber wir sind so dankbar dafür, dass es auch Dinge in unserem Alltag gibt, die uns noch mehr erkennen lassen, was das heißt. Dass du nicht nur redest, sondern dass du es auch zeigst und dass wir solche Elemente auch in unserem Gemeindeleben im Gottesdienst haben können, wie das Abendmahl, wo wir mit allen Sinnen den Glauben begreifen können und noch tiefer verstehen können, was du für uns getan hast und wer du bist, wie sehr du uns liebst und dass wir gleichzeitig auch erkennen können, wer wir sind und wie nötig wir dich haben. Herr, hilf, dass wir das verstehen, dass wir es tiefer begreifen, dass unsere Gottesdienste diese Botschaft widerspiegeln, dass sie zum Tragen kommt, dass sie verständlich wird für uns, die wir vielleicht schon ganz lange mit dir unterwegs sind, auch schon viel von dir gehört haben, aber dass sie genauso auch erlebbar und erfahrbar wird für Menschen, die in den Gottesdienst kommen, die das noch nicht begriffen haben, die es vielleicht zum ersten Mal hören, die hierher gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, die vielleicht jetzt noch nicht da sind, die irgendwann noch kommen. Dass aber das, was du bist, was du für uns getan hast, dass deine Liebe, dass sie immer mehr erkennbar, erlebbar, verstehbar wird, dass wir es begreifen, und dass wir es auch weitergeben können. Herr, wir sind so dankbar für dein großes Geschenk. Deine Liebe, deine Vergebung und Barmherzigkeit zu uns. Lass es uns niemals normal werden, billig werden, sondern dass wir staunen, was du gegeben hast. Und dass wir auch ehrlich mit uns selbst sind, wo wir erkennen, wir brauchen es immer wieder neu. Dass wir ehrlich sind und erkennen, wo wir nicht bereit sind, Dinge loszulassen. Herr, da rühr du uns an und begegne uns durch den Gottesdienst, dass wir ermutigt und gestärkt werden, auf dich ausgerichtet und dann mit dir auch in den Alltag zurückgehen können. Danke, dass wir mit dir unterwegs sind, auch im Gottesdienst. Amen.